Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich werde heute mit meinem Gast Matthias Ernst Bär über ein Thema sprechen, mit dem jeder und jede von uns schon von unserem ersten Atemzug an bis hin zu unserem letzten Tag konfrontiert ist, aber das so selbstverständlich ist, dass wir eigentlich nie so grundsätzlich darüber nachdenken. Es geht um Zeit und genau genommen darum, wie Zeit in der Philosophie verstanden werden kann. Nun möchte ich aber erst einmal unseren heutigen Gast vorstellen. Matthias Ernst Bär hat in Düsseldorf Philosophie und Germanistik studiert und ist seit September 2024 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Philosophie an unserer Katholisch-Theologischen Fakultät. In seiner Dissertation geht es um den Zeitbegriff bei Martin Heidegger und Henri Bergson und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Und die beiden Philosophen, die ich gerade schon erwähnt habe, auf die werden wir später noch zurückkommen. Aber so zum Einstieg wollte ich erstmal eine etwas allgemeinere Frage stellen. Also du beschäftigst dich im Bereich deiner philosophischen Forschung mit Zeit. Vielleicht kennen das einige eher mehr so aus den Naturwissenschaften, der Physik. Was macht denn genau die philosophische Perspektive auf Zeit aus?
Ja, also du hattest es in deinem Vorspann schon angedeutet, Zeit ist eine Selbstverständlichkeit und ist, und du nanntest den Begriff auch, ist schlichtweg eine Grundsätzlichkeit, nicht nur unseres Lebens, sondern Zeit ist letztlich ein Grundverhältnis von Sein überhaupt. Also die Dinge, die uns so in der Welt begegnen, die wir sinnlich wahrnehmen können, stehen in einem zeitlichen Verhältnis zueinander. Das könnte man sagen, ist die objektive Dimension von Zeitlichkeit, die dann eben auch in entsprechenden Einzelwissenschaften eruiert wird. Das ist aber gewissermaßen nur eine Seite der Medaille, weil Zeitlichkeit insgesamt ein Verhältnis ist zwischen dieser objektiven Dimension, die ich skizziert habe, und aber auch einem lebensweltlichen Pol oder lebensweltlichen Aspekt. Denn auf der anderen Seite steht das Zeiterleben, beziehungsweise man könnte auch sagen, um den Verhältnisbegriff noch einmal aufzunehmen, dass Zeitlichkeit nicht nur das Verhältnis der Dinge in unserer sinnlichen Wirklichkeit ist, sondern auch unser Verhältnis zur Welt fundamental bestimmt und unser Verhältnis zu uns selbst. Und das wäre gewissermaßen der subjektive Pol, die erlebte Zeit. Wir leben auch in der Zeit. Wir sind nicht nur in der Zeit als ein physikalisches Objekt, sondern wir leben auch in der Zeit und sind immerzu dazu genötigt, uns in ihr auszulegen, das, was uns auch so im lebensweltlichen Alltagsgeschäft passiert, in ihr auszudeuten, und wir kommen gar nicht aus ihr heraus. Also das hat was Zwanghaftes. Also wir können jetzt nicht die Arme verschränken und in eine bockige Haltung hineinkommen und dadurch aus der Zeit entfliehen oder so. Wir können nicht die Arme verschränken und sagen, wir möchten nicht mehr in der Zeit sein und wären dann aus der Zeit raus. Wir müssen in ihr sein und wir müssen sozusagen sowohl unser Alltagsgeschäft als auch alles Weitere in ihr auslegen und mit ihr arrangieren. Und diese Grundsätzlichkeit macht die Zeit zu einem Fundamentalthema der Philosophie auch. Und vor allem auch ihr paradoxaler Charakter, dieses Zirkulieren zwischen diesen beiden Dimensionen. Ja, die Philosophie hat ja ein Faible für Fundamentalitäten und für Grundsätzlichkeiten. Und die Zeit reiht sich da nahtlos ein, denke ich.
Ja, definitiv. Und das, was du gesagt hast, ist irgendwie ganz spannend. Ich habe ja vorhin schon die Physik erwähnt. Und ich glaube, ein Beispiel, wo dann Philosophie und Physik ganz gut zusammenkommen, ist, wenn man irgendwie zum Beispiel in Dokus was über schwarze Löcher oder generell Dinge sieht, wo dann Zeit eben aus diesem Rahmen herausfällt, den wir aus unserem Alltag kennen, und man eben versucht, über diese Dimension nachzudenken auf eine Art und Weise, die uns nicht so bekannt ist. Und gleichzeitig, wie du ja schon gesagt hast oder wie ich auch vorhin erwähnt hatte, wir alle müssen uns mit Zeit auseinandersetzen. Also auch, wie nutzen wir unsere Zeit? Wie viel Zeit haben wir überhaupt auf dieser Erde? Also das sind ja wirklich auch sehr existenzielle Kategorien, in denen wir darüber nachdenken. Und wir kennen das ja vielleicht auch alle, dass wenn wir schöne Dinge tun, die Zeit viel zu schnell vergeht, während wenn wir auf etwas warten, worauf wir eigentlich gar keine Lust haben, die Zeit auf einmal furchtbar, ja, also auch schnell vergeht, oder wenn wir was machen, was wir nicht wollen, sehr langsam vergeht. Sie wissen, was ich meine. Genau, ich hatte aber auch schon erwähnt, dass du dich mit zwei Philosophen im Speziellen beschäftigst, nämlich mit Heidegger und Bergson. Kannst du darüber etwas sagen, wie die Zeit bei den beiden konzipiert wird und welche Rolle sie spielt?
Ja, also die letztere Dimension der Zeitlichkeit, die ich also skizziert habe, nämlich also die lebenspraktische Dimension, ist die im Fokus des Denkens dieser beiden Philosophen steht. Also Ausgangspunkt, vor allem bei Bergson, bleibt, dass das Verhältnis von messbarer und erlebter Zeit, aber gerade also im Übergang von der Moderne zur Postmoderne ist diese subjektive Dimension des Zeitlichen in Zeiten von naturwissenschaftlichem Aufschwung vernachlässigt. Und das sind Denker, die diese existenzielle Dimension der Zeitlichkeit in den Vordergrund stellen. Und das ist auch das gewesen, was mich immer an ihn interessiert hat. Auch auf diese, ja, den paradoxalen Charakter der Zeit aufmerksam zu machen, dass sie eben nicht nur das ist, was wir messen und was vor allem dazu dient, zum Beispiel also gemeinschaftliches Leben zu planen. Wir verabreden uns mit anderen Personen für eine bestimmte Uhrzeit. Daran merkt man schon, dass die messbare Zeit ein Medium ist, was irgendwie also einer persönlichen Komponente entbehrt, sondern eher so eine Projektionsfläche ist für unsere Planungen, für unsere Vorausplanungen. Und wir als ganz bestimmte Individuen sind da austauschbar, wenn es darum geht, eine Uhrzeit zu vereinbaren oder zu fixieren, zu der irgendein Ereignis beginnen soll. Gleichzeitig ist das aber ja eine Dimension von Zeitlichkeit, die unser Alltagsleben ja total beherrscht, ne? Also der Umgang mit Zeit als linearer Zeit, ein planender, berechnender Umgang mit Zeit ist eigentlich dem genuinen Wesen der Zeit als Aufeinanderfolge ja also ganz fern, weil er fixierend ist und das, was an ihr sozusagen dynamisch ist, auslöscht. Aber gleichzeitig ist er sehr praktisch und der Umgang, der unseren Alltag dominiert. Und das ist irgendwie auch so eine Asymmetrie, die mich immer schon interessiert hat, dass gerade so in unserem alltäglichen Umgang mit der Zeit, von dem man ja meinen könnte, da sei sie irgendwie am authentischsten greifbar, gerade so ihr wesentliches Moment eliminiert und verschleiert. Und in der Philosophie hat es da eben diverse Bewegungen gegeben, das, ne, wieder zutage treten zu lassen, diesen ganz bestimmten Gesichtspunkt. Und ich denke, dass der fundamental ist.
Könntest du das vielleicht noch ein bisschen mehr einordnen? Ich glaube, wenn man sich mit Philosophiegeschichte auskennt, ist einem so dieser Turn hin zu den Naturwissenschaften und zu eher mehr eben dieser vielleicht abstrakteren, objektiveren Ebene bewusst. Aber kannst du vielleicht noch mal erklären, was genau das bedeutet hat für die Philosophie?
Mhm. Ja, also die Zeit ist, also wie ich angedeutet habe, also zunächst mal ein Thema, was für die Philosophie so fundamental ist, dass man gar nicht also weit genug oder tief genug zurückschauen kann, philosophische Beschäftigungen mit der Zeit oder Beschäftigung mit der Zeit in der Philosophiegeschichte fortzufinden. Diese Debatten kreisen meistens um das Verhältnis von messbarer und erlebter Zeit und was sich also beobachten lässt und eher selten beobachten lässt, ist, dass diese beiden Dimensionen miteinander in Beziehung gesetzt werden, sondern eher versuche, den einen oder den anderen Pol argumentativ zu rechtfertigen. Das geht schon also in der Antike los, wenn Aristoteles die Zeit als Messzahl der Bewegung definiert und sein Augenmerk eher auf eine Zeit richtet, die in Zahlenverhältnissen ausgedrückt wird, die als eine Aneinanderreihung von Zeitpunkten, das heißt eher in einer räumlichen Metaphorik interpretiert wird, die auch eher eigentlich eine Gleichzeitigkeit ist von Zeitpunkten. Denn wenn wir jetzt also 10.11 Uhr haben, dann wissen wir, dass in 4 Minuten 10.15 Uhr ist und dass vor 4 Minuten 10.07 Uhr war. Das heißt, eigentlich sind alle Zeitpunkte gleichzeitig da. Dann gibt es aber andererseits also zum Beispiel Augustinus, der wieder den subjektiven Pol der Zeit also sehr deutlich macht und sowas behauptet, wie dass die Zeit innere Gegenwart hauptsächlich ist und Zukunft und Vergangenheit eigentlich nur verschiedene Modi der Gegenwart sind, nämlich sozusagen die Gegenwart dessen, was kommt, oder die Vergegenwärtigung dessen, was gewesen ist, als Erinnerung und eine Antizipation der Zukunft sozusagen. Und dann gibt es aber immer wieder vereinzelt Versuche, das miteinander zu synthetisieren. Da gibt es Kant für den Zeit, so ähnlich wie ich das eben ausgedrückt habe, so ein verbindendes Element eigentlich ist zwischen dem Abstrakten und dem Sinnlichen oder so eine bestimmte Form, in der das Sinnliche anschaulich, also greifbar und erfahrbar für uns wird. Und vor allem also mit dem Ende der mittelalterlichen Philosophie und diesen großen also Systemen und Gottesdiskussionen und auch sehr irgendwie feingliedrigen wissenschaftlichen Gottesdiskussionen, ja, kommt so eine Sehnsucht nach der empirischen Welt wieder auf, diese zu untersuchen, kombiniert mit einem Aufschwung der Naturwissenschaften. Und dadurch stellt sich auch die Frage nach der Zeit wiederum neu und fächert sich in dieses Verhältnis von messbarer und erlebter Zeit auf. Und Bergson und Heidegger sind zum Beispiel auch zwei Denker, die auf diese Situation reagieren und versuchen, diese Sehnsucht nach dem Lebensweltlichen und so nach dem Erfahrungshorizont des Einzelnen wieder zu stellen beginnen, nachdem so lange Zeit in der europäischen Philosophiegeschichte Systeme, Denksysteme im Vordergrund standen, die so die, also Universaltheorie der Zeit irgendwo aufstellen wollten. Genau, und das wäre so ein wenig philosophiehistorischer Kontext und ein grundsätzlicher Blick auf dieses Verhältnis.
Es ist auch klar, dass man das hier nur anschneiden kann. Und natürlich soll jetzt hier draus auch kein Vortrag werden über Zeit in der Philosophiegeschichte. Aber vielen Dank, dass du das nochmal eingeordnet hast. Also diese beiden Arten von Zeit, also abstrakte messbare Zeit und die subjektiv erlebbare Zeit, sind also beide natürlich wichtig. Also wenn wir eins von beidem nicht mehr hätten, beziehungsweise wir können ja eigentlich nicht nur eins von beidem haben, richtig? Wir brauchen ja oder haben ja im Prinzip immer alles im Alltag.
Ja, dem würde ich zustimmen. Es ist natürlich eine andere Frage, ob auch all das an unserem Alltag, was wir als zeitlich bezeichnen, auch tatsächlich zeitlich ist. Also Henri Bergson ist ein Denker, der das gerade wesentlich in Frage stellt und der behauptet, dass die Raumzeit eigentlich überhaupt keine Zeit im engen Sinne des Wortes ist, sondern nur eine räumliche Veranschaulichung der Zeit, also nur Raum gewissermaßen. Und das, was wir im Alltag dann so als Raumzeit bezeichnen, wenn wir das dann im Alltag so bezeichnen oder eben als Urzeit, ist eigentlich nicht mit Zeit, sondern mit einem räumlichen Anschauungsrahmen zu tun haben. Also die Begründung dafür ist, ich versuche das mal ganz grob zu fassen, dass die Vorstellung von Raumzeitlichkeit halt Räumlichkeit enthält und Räumlichkeit die Vorstellung von Gleichzeitigkeit enthält. Wesentlich. Also immer dann, wenn wir etwas in einen räumlichen Vorstellungsrahmen transferieren, übertragen wir die Gleichzeitigkeit mit auf den Gegenstand. Und das sehen wir ja auch bei der bei der Uhrzeit, dass alle Zeitpunkte gleichzeitig da sind. Es ist eine berechenbare Zeit. Wenn 14.09 Uhr ist, wissen wir, welche Zeitpunkte als nächstes kommen werden. Und immer wenn wir die Zeitpunkte denken, sind alle anderen gleichzeitig schon mitgedacht und da. Dabei zeichnet die Zeit ja wesentlich aus, dass sie aufeinander folgend ist, dass sie sukzessive sich als Prozess ereignet. Und wenn man ja genau hinschaut, so würde Bergson sagen, sieht man, dass die Raumzeit in dem Sinne eigentlich keine Zeit ist, sondern Gleichzeitigkeit und ein Operieren mit der Zeit, als wenn wir sie im Raum sezieren und an verschiedene Stellen hinstellen, nebeneinander aufreihen würden in einer Gleichzeitigkeit. Und deswegen ist da immer die Frage, ob diese vermeintlich objektive Dimension der Zeit, ob die auch als Zeitlichkeit mitgedacht werden muss oder ob man eher sagen sollte, das ist jetzt eigentlich, das ist so der räumliche Teil unserer Lebenspraxis oder der, bei dem wir der Zeit eigentlich Gewalt antun und sie sozusagen verräumlichen, würde Bergson sagen.
Das mit dem Gewalt antun ist tatsächlich ein guter Punkt. Darauf wollte ich gerade kommen. Aber erstmal noch zu der raumzeitlichen Dimension. Das klingt alles sehr kompliziert und abstrakt, aber ich glaube, du hast das ganz gut beschrieben mit dem, wenn man sich die verschiedenen Zeitpunkte zum Beispiel hintereinander auf einer Geraden vorstellen würde. Oder man sieht ja auch, wie Uhren die Zeit quasi einteilen. Also ich glaube, es ist gar nicht so abstrakt und verkopft, sage ich mal, wie man denken würde. Genau, aber eine Erfahrung, die wir, glaube ich, auch alle in unserem Alltag machen, ist, dass wir ja im Prinzip Uhren benutzen oder Kalender, um die Zeit gewissermaßen zu kontrollieren. Also wann tue ich was, wie plane ich meinen Alltag? Und gleichzeitig machen wir ja auch die Erfahrung, dass uns die Zeit entrinnt, dass wir eben Zeit nicht kontrollieren können. Wenn wir zum Beispiel denken, jetzt ein ganz banales Beispiel, ich werde eine Stunde lang an diesem Text schreiben und dann merken wir, oh nein, es sind schon 45 Minuten um und wir haben erst 3 Sätze geschrieben. Also kannst du darauf nochmal näher eingehen, auf dieses Element von Kontrolle und nicht die Kontrolle über die Zeit haben?
Ja, interessanter Punkt. Also die messbare Zeit ist natürlich also ein Instrument, um Kontrolle auszuüben auf die Zeit. Was wir also an uns beobachten können in der erlebten Zeit, ist da eher sowas, also wie, dass sie eine bestimmte, dass sie eine Spannung hat. Also wenn wir Langeweile haben, verliert unser Zeiterleben diese Spannung, dehnt sich die Gegenwart extrem aus und es fühlt sich, also wenige Minuten der messbaren Zeit fühlen sich wie Ewigkeiten an, dadurch, dass unser Erleben der Zeit so viel an Spannung verliert. Wenn wir einen erlebnisreichen Tag haben, im idealen Fall noch also positive Erlebnisse, viel unternehmen, rafft sich die Zeit, unser Zeiterleben zusammen und baut Spannung auf, fühlt sich unglaublich schnelllebig an, so dass sich also viele Stunden der messbaren Zeit wie nur wenige Minuten anfühlen können. Das ist ja auch so ein Gesichtspunkt, den wir alle sehr gut aus der Alltagspraxis und wahrscheinlich am ehesten aus dem Arbeitsleben kennen. Und die messbare Zeit ist natürlich, oder die Uhrzeit ist ein gesellschaftliches Instrument durchaus. Aber auch, also ich meine das in dem fundamentalen Sinne, wie ich das eben gesagt, sie dient gemeinschaftlicher Planung oder auch der Selbstplanung. Wir selbst setzen uns ja auch mit der, also urzeitliche Grenzen gewissermaßen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und hier klingt auch schon an, wenn man es mit dieser also Kontrolle übertreibt, hat natürlich der Umgang mit der messbaren Zeit oder ein einseitiger Umgang mit der messbaren Zeit auch also Entfremdungsimplikationen. Und weil er, dadurch, dass wir in der Zeit leben, ist der Umgang mit der messbaren Zeit immer auch ein Umgang mit mir selbst und mit der Lebenswelt, die mir begegnet. Und wenn ich also mich auf die messbare Zeit konzentriere oder sie in meinem Leben Überhand gewinnen lasse, heißt das auch, dass mein Umgang mit mir selbst dann ein geometrischer, verräumlichender im Sinne dieses Vorstellungs, dieser Logik der messbaren Zeit, die ihr zugrunde liegt, werden kann. Und das da gibt es ja diverse Debatten über Beschleunigung, Entschleunigung des Gesellschaftslebens. Und ich denke, es erklärt sich von selbst, dass gerade die messbare Zeit, da wesentlich mitspielt. Ne? Wenn man wir diskutieren häufig darüber, wie lang soll die Arbeitswoche sein. Das sind wesentliche Aspekte unseres Lebens, die maßgeblich durch die Zeit beeinflusst sind. Und das ist insofern auch wieder ganz logisch, als die Zeit eben der fundamentale Horizont ist, in dem Leben geführt wird.
Genau, also die messbare Zeit, wir können nicht ohne sie, aber manchmal eben auch nicht wirklich mit ihr. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass Zeit oder wie wir mit dieser messbaren Zeit umgehen, auch Auswirkungen auf unsere Lebensqualität hat. Und darauf würde ich gerne noch mal so ein bisschen näher eingehen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel, ich bin jetzt keine Heidegger-Expertin, aber ob wir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher auf Heidegger eingehen könnten in dem Kontext, was das denn auch für die Lebensführung bedeutet, zum Beispiel.
Ja, also es kann für Heidegger einfach Authentizitätsverluste bedeuten, sozusagen der Urzeit anheimzufallen oder sie so zur zentralen Deutungsschablone des eigenen Lebens zu machen. Denn was nicht vergessen werden darf, ist, dass die messbare Zeit eine Zeit ist, in der man Dinge ordnet und Inhalte so ordnet, als wenn sie eben Sachen wären und Dinge, die bloß vorhanden sind, die keinen individuellen Charakter haben, sondern miteinander arrangiert werden müssen. Und selbst wenn es inhaltlich ganz persönliche Dinge sind, wie jetzt ein schöner Urlaub oder eine Geburtstagsfeier, die ich für irgendwen plane, so tauche ich doch dann, wenn ich mich mit diesen Aspekten davon beschäftige, in so einen sehr unpersönlichen Modus ein, über Dinge zu denken oder Phänomene zu denken, die eigentlich einen also sehr persönlichen und irgendwie ja singulären Charakter haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die Urzeit sich wahnsinnig gut dazu eignet, das Gemeinleben und das Unpersönliche zu organisieren. Denn so möchte ich es auch gar nicht klingen lassen, dass die Urzeit, dass sie nicht praktisch wäre. Sie ist extrem praktisch. Wir brauchen an all das denken, was nur sehr viel schwieriger möglich wäre, wenn wir die Urzeit nicht hätten. Sie ist praktisch, nur vieles, was schön ist, ist eben unpraktisch. Und vieles, was mit Integrität der Person und mit Authentizität zu tun hat, ist ganz unpraktisch und Selbstwerdung und Ähnliches. Und wenn ich so zu diesem pathologischen Persönlichkeitstyp wäre, für den das ganze Leben und mit sich selbst und mit zwischenmenschlichen Beziehungen umgehen, ein Arrangieren von Sachen, ein Planen, ein Organisieren ist, dann kann man sich vorstellen, dass das ja entfremdende Effekte entfaltet, dass es so die Integrität der Person beeinflussen kann und dass ich einfach den Kontakt, das wäre eine weitere Folge, so zu meiner Lebensbiografie verliere und zu meiner Zeitlichkeit und mein Leben aufzufassen als eine Historie von Einflüssen die mich Person haben werden lassen. Und diesen Kontakt zu verlieren, heißt schlicht sich zu verobjektivieren, zu einem Objekt zu machen und sich von sich zu entfremden. Weil der Umgang zu dieser eigenen Zeitlichkeit ist immer auch ein Umgang mit mir selbst. Und wenn ich mit meiner Zeitlichkeit primär planend und vorausschauend umgehe, dann werde ich mir irgendwann ein Objekt der Planung und Vorausschauung. Und das ist natürlich im Hinblick auf die Frage nach einem guten und einem integer geführten Leben eine elementare Frage. Das sind bei Heidegger weniger sozusagen also Aspekte und Einflüsse, die sich jetzt an ganz konkreten Situationen feststellen lassen, als vielmehr also große Zusammenhänge und Entwicklungen. Ein Begriff, den Heidegger auch in Verbindung mit dem der Urzeit bringt, ist des Mann. Und das Mann ist für ihn sozusagen der öffentliche Teil unseres Lebens, das unpersönliche Leben, was man vereinbart mit Dingen und anderen Menschen. Das ist ein fundamentaler praktischer Aspekt unserer Existenz. Aber ihm zu verfallen, zum Opfer zu fallen, birgt immer das Risiko, dass eben die Integrität meiner Person und die Selbstentwicklung und das Verhältnis zu meiner Zeitlichkeit beeinträchtigt wird.
Also da sieht man auch, dass das wirklich ein sehr gutes Beispiel ist, also wie das in der Philosophie von Heidegger dargestellt wird, welche Auswirkungen eben diese Art Zeit zu verstehen doch auf das eigene Leben haben kann. Und also ich glaube gerade das mit dem Mann, das ist wirklich ein von Heidegger sehr gut gewählter Begriff, weil irgendwie, wir kennen das vielleicht auch aus unserer eigenen Biografie, wenn man etwas machen möchte, was jetzt vielleicht nicht ganz der Norm entspricht oder die Erste in der Familie ist und man dann irgendwie hört, nein, Mann macht das nicht, Mann tut sowas nicht. Und ich glaube, deswegen können viele von Ihnen vielleicht auch gut nachvollziehen, inwieweit das dann die authentische Entwicklung bremsen und beeinflussen kann. Genau, das fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube auch, das Beispiel mit dem Urlaub war sehr spannend. Ich glaube, wir kennen das alle, den Freizeitstress, den man hat, weil man seine Freizeit komplett verplant und sich sagt, dann und dann müssen wir das machen, während wenn man einfach in den Tag hineinlebt, man manchmal die allerbesten Tage hat und man vielleicht den ganzen Tag lang nicht auf die Uhr schaut. Wir müssen jetzt aber leider ein bisschen auf die Uhr schauen, auch wenn man sicherlich noch sehr, sehr lange über das Thema reden könnte. Deswegen bedanke ich mich erstmal bei dir, lieber Matthias, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch und natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei unserer nächsten Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.